Herzlich willkommen zum ersten Podcast des Jahres 2024. Freche Fragen an Chefärzte. Zwei Chefärzte, ein Thema. Heute geht es um das Blutgefäßsystem des Menschen, um die Arterien und die Venen. Und das müssen wir jetzt gar nicht weiter erklären. Bei den Arterien und Venen ist es nämlich im Laufe des Lebens generell so, dass ja, es verändert sich vieles und das meistens nicht zum Guten. Wir wollen heute sprechen über alternde Gefäße, die häufigsten Erkrankungen, Diagnostik und Therapien, natürlich auch über die Vorbeugung mit dem Chefarzt der Klinik für Angiologie der Zentralklinik Bad Berka, Dr. Reginald Weiß. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Und Herrn Dr. Thomas Kohl, Chefarzt der Klinik für Thorax- und Gefäßchirurgie.
Hallo, guten Tag.
Zunächst einmal, vielleicht klären wir das einfach mal, was macht ein Angiologe und was macht ein Gefäß- und Thoraxchirurg und was machen Sie zusammen?
Der Angiologe ist im Prinzip dafür zuständig, um die Gefäßerkrankung erstmal aufzudecken. Das heißt, wir kümmern uns vordergründig um die Diagnostik von der Gefäßerkrankung. Und das Gefäßsystem ist ja relativ umfangreich. Wir haben also ein großes Spektrum für Arterien, Venen. Und das dritte Gefäßsystem ist das Lymphgefäßsystem. Das will ich hier nochmal kurz mit erwähnen, was jetzt aber heute bei dem Thema nicht die vordergründige Rolle spielt. Und wir sind im Prinzip dann dafür zuständig, dass wir Gefäße interventionell behandeln und insbesondere auch die konservative Behandlung der Gefäße übernehmen, das heißt medikamentöse Behandlung der Gefäße und alles andere übernehmen dann die Gefäßchirurgen. Da würde ich das Wort an Herrn Kohl übergeben, der sich dann um die Gefäße dann operativ kümmert.
Genau, als ich hier vor 30 Jahren angefangen habe in diesem Haus, waren noch strikte Grenzen zwischen den einzelnen Fachgebieten. Der Angiologe hat den Patienten zuerst gesehen, hat ihn untersucht, die Ultraschalluntersuchung gemacht, er hat die Risikofaktoren mit dem Patienten besprochen, er hat die medikamentöse Therapie gemacht, er hat Infusionen gemacht, er hat dann im Nachgang die Medikamente eingestellt, hat die Kontrolluntersuchung gemacht, auch die Verlaufskontrollen in der Regel dann auch in der Ambulanz fortgeführt. Und alles, was über diesen Maß hinausging, war dann Sache des Gefäßchirurgen. Das heißt also alle operativen Dinge, die über eine medikamentöse Therapie hinausgehen, über eine Infusionstherapie hinausgehen, die über eine alleinige Intervention, also eine Ballonkatheteraufdehnung beispielsweise, war dann Sache der Gefäßchirurgen. Das hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen, sind die Grenzen verschwommen. Das heißt, es gibt auch den interventionell tätigen Angiologen, das heißt der Angiologe, der auch Katheterinterventionen durchführt. Und auch das Fachgebiet des Gefäßchirurgen hat sich deutlich erweitert. Wir sagen heute, wir sprechen ja nicht mehr vom Angiologen oder vom Gefäßchirurgen, sondern wir sprechen eher vom Gefäßmediziner. Das heißt, jeder macht so ein bisschen was vom anderen Fachgebiet. Das heißt, der Gefäßchirurg oder die Ausbildung des Gefäßchirurgen beinhaltet eben auch Interventionen. Wir führen eben auch Katheterinterventionen durch. Wir operieren natürlich auch das klassische Spektrum. Und wir dürfen aber auch nicht vergessen, die dritte Säule in diesem Haus, das ist der interventionell tätige Radiologe, der in der Regel auch die Interventionen an den Gefäßen durchführt.
Aber drei Chefärzte wären mir jetzt ein bisschen Fille geworden.
Genau.
Naja, vordergründig ist auch, dass man natürlich Gefäßveränderungen versucht zu minimieren. Das heißt, das Risikofaktorenmanagement zu minimieren, dass die Situation erst gar nicht zu tragen kommt. Das heißt, wir als Angiologen, Internisten im weiteren Sinne sind dafür zuständig, dass eben die Gefäßerkrankungen erst nicht auftreten sollten, was natürlich nicht immer der Fall ist, weil mit zunehmendem Alter altern die Gefäße und die Gefäßalterung kann keiner von uns aufhalten. Das hat der alte Virchow schon gewusst, dass im Prinzip der Mensch so alt ist wie seine Gefäße. Und das bestätigt sich immer wieder. Und wir versuchen eben, dass wir die Risikofaktoren so reduzieren, dass es an den Gefäßerkrankungen im Prinzip nicht vordergründig wird.
Herr Kohl, Sie wollen.
Genau. Ganz entscheidend ist ja heutzutage immer sagen wir mal, das ist der Schlagwort minimalinvasive Techniken. Das heißt, man geht ja auch bei den Gefäßerkrankungen so voran, dass man dem Patienten möglichst nicht schaden sollte. Das heißt, wir beginnen mit den kleinstmöglichsten Eingriffen, das heißt eine Engstelle, einen kurzen Verschluss aufzudehnen oder nur eine kleine Operation zu machen. Deshalb, es kann auch sein, dass wir Hybrideingriffe machen. Das bedeutet eine Intervention mit dem Katheter plus eine Operation, also eine Bypass-Operation mit gleichzeitiger Intervention. Mhm. Also möglichst schonend, möglichst kleine Eingriffe, möglichst kleine Zugänge, einfach um Wundheilungsstörungen zu vermeiden, um dem Patienten nicht zu schaden, weil auch der Patient immer älter wird. Also wir erfahren ja eine alternde Gesellschaft. Unsere Patienten sind deutlich über 60, jetzt die letzten werden schon über 80. Herr Weiß hat schon in seiner Ambulanz 200-Jährige gehabt. Das heißt also, wir werden immer mit älteren Patienten konfrontiert. Und da haben wir einen Blumenstrauß an Nebenerkrankungen, die wir mit beachten müssen.
Ja, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Über 100-Jährige, kann man denn, wenn Sie jetzt beispielsweise nicht dieses Patientendatenblatt hätten, könnten Sie am Zustand der Gefäße erkennen, wie alt jemand ist? Oder nur, was für einen Raubbau jemand vielleicht betrieben hat mit seinem Körper?
Naja, was wir sagen können, ist das biologische Alter. Es gibt verschiedene Gefäßeuntersuchungen, erstmal das Risikofaktorenmanagement einzuschätzen, wie die Möglichkeiten gegeben sind. Und das Zweite, wir haben mithilfe nicht-invasiver Untersuchungen die Möglichkeit, Gefäßalterung festzustellen, also zum Beispiel Gefäßablagerung festzustellen durch die Duplex-Untersuchung, also sonografische Untersuchung, um dann auf das biologische Alter des jeweiligen Patienten dann genauer sagen zu können. Denn das ist an sich das, was jetzt auch für junge Leute interessant ist, die eben Raubbau an ihren Gefäßen betreiben, also die alle Risikofaktoren in sich vereinen, insbesondere Nikotinabusus, also Rauchergewöhnung. Da sollte man im Prinzip schon früh anfangen, um Gefäßalterung zu vermeiden.
Ja, es gibt natürlich, kann man nicht direkt von den Gefäßen auf das Alter rückschließen, weil es gibt 60-jährige Patienten, die haben Gefäße wie ein 80-Jähriger. Und es gibt 80-jährige Patienten, die aussehen wie 50-Jährige. Die Gefäßveränderungen beginnen ja schon im jugendlichen Alter. Es gibt ja Untersuchungen, dass schon im Alter von 20, 30 schon Gefäßveränderungen vorliegen. Und das wird über die Jahrzehnte immer schlechter. Und je nachdem, welche Risikofaktoren hinzukommen, also wir sprechen vom Rauchen als wesentlichen Risikofaktor, dann Diabetes mellitus, hier haben wir es auch mit einer größer werdenden Zahl an Diabetikern zu tun, dann Fettstoffwechselstörungen, erblich bedingte Dinge, die spielen dann eine Rolle. Und je mehr Faktoren dazukommen, umso schneller altern die Gefäße. Mhm. Und das ist auch ein Prozess, der nicht hundertprozentig rückgängig gemacht werden kann. Wir sind in der Regel ja beide Fachgebiete einfach nur, wie soll ich sagen, wir reparieren die Gefäße. Ich sage dem Patienten immer wieder, wenn sie ein Loch im Fahrradschlauch haben, ja, kann man den dann das Loch flicken. Der Fahrradschlauch bleibt der gleiche und ähnlich ist es bei den Gefäßen. Also wir machen keine neuen Gefäße in den Patienten rein, sondern wir reparieren bestimmte Stellen, machen die durchgängig, wir verbessern die Durchblutung, aber die Gefäße bleiben so alt, wie der Patient ist.
Die ersten merken, dass mit den Gefäßen irgendwas nicht stimmt, mit Besenreißern und Krampfadern, ist das schon, ich sag mal, das Schlimmste oder könnte es sein, dass irgendetwas unter der Oberfläche noch schwelt?
Ja. Ja, wir müssen da ganz explizit unterscheiden zwischen arteriellen und venösen Gefäßerkrankungen. Die Besenreise oder Varikosis, was ich jetzt anspreche, ist an und für sich eine Erkrankung jeden Alters. Das heißt, häufig beginnt es schon im Kindesalter oder der Pubertät, dass dort Krampfadern entstehen. Und diese kleinen Krampfadern sind an und für sich von weniger Bedeutung. Ungefähr 70% der Gesamtbevölkerung haben dort eine Varikosis, also eine Krampfaderleiden, was aber mehr oder weniger von Bedeutung ist und auch für die Darstellung des Lebens oder der Lebenserwartung keine Bedeutung hat. Anders ist es natürlich dann zum Beispiel, wenn Thrombosen auftreten, wenn dann Komplikationen an den Venen auftreten, wenn dort Lungenembolien vonstatten gehen. Dann ist es natürlich eine ganz andere potenzielle Gegebenheit, die dann natürlich schon zu berücksichtigen ist und wo man dann auch dementsprechend handeln muss.
Ja, Krampfadern kann man ganz gut operieren, gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Was ist denn eigentlich das besonders Tolle an Gefäßen? Also was findet man an Gefäßen? Also ich meine, sie hätten sich das Herz raussuchen können, die Leber, wie auch immer, alles Mögliche. Was ist da so toll?
Also ich finde, das ist so eine Vielschichtigkeit in den Gefäßen. Also wir haben große Gefäße wie die Hauptschlagader im Körper, die so 1,5 bis 2,5 Zentimeter Durchmesser misst. Und dann gibt es aber auch Gefäße in der Endstrombahn, die unter 1 Millimeter haben. Also wir haben auch wieder einen Blumenstrauß verschiedener Dinge, wo auch Veränderungen da sein können. Es ist eben nicht nur eine Körperregion betroffen, sondern wir haben eben von den Halsschlagadern über die Bauchschlagader bis hin zu den peripheren Gefäßen haben wir die Möglichkeit, chirurgisch tätig zu sein oder auch interventionell tätig zu sein. Und das ist eben das Faszinierende an der ganzen Sache.
Ganz wichtig ist, dass die Gefäße natürlich alles miteinander verbinden. Und wo keine Durchblutung ist, ist natürlich auch kein Leben. Und der Gefäßbaum, der sich natürlich jetzt von den Arterien verzweigt in die kleinsten Gefäße, die wir haben, die Kapillaren, bis dann zur Rückführung ins Herz, also über die Venen. Wir können also schon auch die kleinsten Gefäße darstellen. Wir machen zum Beispiel Kapillarmikroskopien, wo wir dann die einzelnen roten Blutkörperchen in der Zirkulation sehen und wo wir dann auch Gefäßveränderungen an den kleinsten Gefäßen sehen können, an den Kapillaren. Das ist natürlich spannend, weil das alles natürlich ineinander übergeht. Und Durchblutung ist überhaupt das Entscheidende.
Wie viele Kilometer Straßennetz hat denn so ein Mensch?
Ich glaube, es sind 100.000 Kilometer. Aber wenn, da bin ich jetzt natürlich, ich habe das mal irgendwo gelesen, das ist relativ viel, wenn man alle aneinander hält. Und das Wichtige auch zu sagen vielleicht, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankung ja auch die häufigste Todesursache in den westlichen Industrienationen darstellt. Also wie gesagt, jeder vierte bis fast jeder dritte hat im Alter schon von über 40 schon Gefäßveränderungen. Das ist also ein bedeutendes Krankheitsbild, ja, mit entsprechend auch volkswirtschaftlicher Bedeutung, ja, was die Erkrankung betrifft, die Ausfallszeiten und so weiter. Ne. Das sind natürlich Dinge, die da auch interessant sind. Mhm. Ja, und wenn man da ein bisschen was zu beitragen kann.
Ja.
Ja, ich denke, weltweit wird das ein extremes Problem werden für die Zukunft. Die Leute werden älter. Auch die sogenannten Entwicklungsländer oder Schwellenländer haben natürlich irgendwann mehr Gefäßerkrankungen, weil natürlich erstens die Alterung der Gefäße zunimmt, mit zunehmendem Alter. Und zweitens natürlich auch die Bevölkerungsstruktur. Wir haben momentan fast 9 Milliarden Bewohner auf diesem Planeten und überall ist die Lebenserwartung wird steigen. Somit werden auch die Gefäßerkrankungen steigen und das wird natürlich ein extremes volkswirtschaftliches Problem für alle Beteiligten auf der Erde sein. Und das, wir werden in 25 bis 30 Jahren werden wir ungefähr mit Gefäßerkrankungen verdoppelt sein, dass wir doppelt so viel Gefäßerkrankungen haben wie derzeit.
Dann kann man ja nur hoffen, dass sich die Medizin weiterentwickelt und dass es dann, ich sag mal, auch dezidiertere, auch medikamentöse Behandlungen gibt. Sie haben vorhin gesagt, man kann das nicht mehr rückgängig machen. Also einmal kaputte Gefäße, die sind dann halt zugekekst mit, weiß ich nicht, Kalkfett, was auch immer. Und das andere wäre, also diese kosmetischen Sachen, Krampfadern, lassen sich relativ gut operieren. Nur, wie ist das bei gefährlicheren? Sie haben vorhin Embolien angesprochen, aufgrund von Thrombosen. Es gibt auch diese Aneurysmen. Woran merkt man denn das? Oder sollte sich jeder ab 50 durchchecken lassen, so ein Gefäßcheck, zumindest was die großen Blutgefäße angeht?
Wir müssen natürlich streng trennen zwischen venösen Erkrankungen und arteriellen Erkrankungen. Ja. Bei den Krampfadern sprechen wir von venösen Erkrankungen. Hier ist die Ursache letztendlich ein Venenklappenproblem. Das heißt, normalerweise finden sich in den Venenklappen, die verhindern, dass das Blut wieder entsprechend der Schwerkraft zurückfließt ins Bein. Und bei den Krampfadern sind die Klappen defekt. Das heißt also, das Blut fließt zurück oder stagniert.
Erblich bedingt meistens.
Genau. Und dann beulen die sich die Venen so aus, dass es dann so Knotenbildung hervortreten, verschlängelte. Genau. Das kann natürlich, wenn man das nicht behandelt, in den frühen Stadien ist es im Prinzip ja folgenlos, aber wenn das über Jahre und Jahrzehnte besteht, können sich dann auch Geschwüre ausbilden. Ja, vor allem im Bereich des Unterschenkels, dass ein venöses Ulkus auftritt. Das kann man dann operieren, indem man die betroffene Vene entfernt mit den Seitenästen. Komplikationen, wie gesagt, sind die Thrombosen, die auftreten in den oberflächlichen Venen, den Krampfadervenen. Es gibt ja im Prinzip zwei Hauptvenen, die betroffen sind, die Stammvenen, zum einen an der Innenseite des Beines und an der Rückseite des Unterschenkels. Und wie gesagt, oberflächliche Entzündungen, also sogenannte Thrombophlebitiden, können auftreten. Und es können natürlich auch Thrombosen in den tiefen Venen auftreten. Krampfadern können auch Folge von Thrombosen sein, dann spricht man von sekundären Krampfadern. Das heißt also, wenn eine Thrombose in den tiefen Venen auftritt, die 90% normalerweise des Blutes zum Herzen zurücktransportieren, kann es sein, dass es über Umgehungskreisläufe dann über die oberflächlichen Venen dann zu diesen Aussackungen kommt. Ja. Das darf man natürlich nicht operieren, wenn noch eine Thrombose besteht, weil dann das Blut nicht mehr zurückfließen kann. Die andere Säule sind die arteriellen, also sozusagen die Schlagadererkrankungen. Dann spricht man von chronischen, also arteriellen Verkalkungen. Oder akuten, wie zum Beispiel eine arterielle Embolie, die irgendwo sich aus dem Herz löst.
Ja, ganz wichtig ist auch gerade bei den Venenerkrankungen zur Entstehung der Thrombose, gibt es ja die sogenannte Virchow'sche Trias, die besagt, dass das Risiko einer Thrombose deutlich steigt, wenn die Leute erstens immobil sind, das heißt, der Blutfluss in den Gefäßen nicht mehr gegeben ist. Zweitens, wenn die Gefäßwand sich verändert, zum Beispiel durch eine Verletzung oder ein Trauma oder Fußballspiel oder sonst irgendwelchen Schädigung der Gefäßwand. Und drittens durch die Blutzusammensetzung, wenn zum Beispiel auch genetische Defekte in der Blutzusammensetzung eine Rolle spielen, die dann die Gerinnung des Blutes deutlich verschlechtern und damit eine Thrombose auslösen können. Das ist also die alte Virchow'sche Trias ist immer noch gegeben. Und da ist es im Prinzip auch wichtig, dass man das beherzigt, weil natürlich die Folge, akute Folge einer Thrombose häufig tödlich enden kann in einer Lungenembolie. Und diese Lungenembolie ist also in Deutschland zum Beispiel oder auch in Industrieländern eine relativ häufige Todesursache. Und das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Es ist viel wichtiger, eine Lungenembolie zu behandeln und eine Thrombose zu behandeln und damit auch prophylaktisch tätig zu werden, um eben die tödliche Gefahr einer Lungenembolie zu minimieren.
Ja, das Gleiche gilt ja auch dann auch für Schlaganfälle. Also wenn zum Beispiel die Karotis oder andere große Arterien, also so habe ich es zumindest verstanden, betroffen sind. Oder
wie gesagt, wir gehen jetzt wieder von den Venen weg, von den Arterien, weil die Halsschlagader ist ja eine Arterie. Ne?
Ja.
Hier kann es eben auch wie bei den Beinen oder am Herzen eben zu Engstellen kommen. Die Engstellen sind eben vor allem in den Gefäßaufzweigungen, kommen die häufig vor, weil es, wenn man sich einen Fluss anschaut, der sich aufspaltet, kommt es immer zu Verwirbelungen, ne, und dann zu Änderung der Fließgeschwindigkeit. Dann kommt es zu Ablagerungen in diesem Bereich. Ne, und die Engstelle wird dann im Laufe der Zeit dann halt enger oder größer, das ist der Stenosegrad. Und ab einem gewissen Stenosegrad ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schlaganfall auftritt, schon recht hoch. Und dann ist es immer das Missverständnis, dass es die Stenose an sich, also die Einengung, das, was noch durchfließt, die Ursache für den Schlaganfall ist, sondern das stimmt nicht, sondern in weit über 95% der Fälle ist es das Herauslösen von Gerinnselbestandteilen aus der Engstelle, die dann mit dem Blutstrom verschleppt werden und dann letztendlich diesen ischämischen Schlaganfall, also diese Gerinnsel verstopfen dann größere oder kleinere Gefäße im Hirn und dann diesen ischämischen Schlaganfall auslösen. Mhm. Ja, es ist also nicht die Reduktion des Blutflusses. Wir haben ja letztendlich vier hirnversorgende Arterien, das sind die beiden inneren Halsschlagadern, die beiden Wirbelsäulenarterien, sodass die drei anderen in der Regel ausreichen bei einer einseitigen Einengung.
Okay.
Ja, wegen Schlaganfall gibt es also mehrere Ursachen natürlich. Wie gesagt, die eine selten, also relativ selten Ursache ist die lokale Stenose, die eben hämodynamisch so wirksam wird, dass die Blutzirkulation nicht ausreichend ist. Häufig sind natürlich auch sogenannte Mikroembolien, dass sich aus diesen Plaques, die im Körper existieren, dann kleine Gefäßbrocken dann lösen, um den Schlaganfall dann auslösen in den kleinen Mikroperfusionsregionen. Und ein ganz wichtiger Faktor zum Beispiel für Schlaganfälle sind eben Herzrhythmusstörungen. Das ist eben wichtig zu beherrschen und zu erkennen und dann auch dann dementsprechend zu behandeln, weil das an sich die häufigste Ursache ist für einen Schlaganfall. Herzrhythmusstörungen, sogenannte Vorhofflimmern zum Beispiel, die dann dazu führen, dass sich kleine Grinsel im Herzen bilden und diese kleinen Grinsel werden dann im Prinzip zum Beispiel ins Gehirn verschleppt oder auch in andere lebenswichtige Organe. Und das ist wichtig, dann eben dementsprechend vorzubeugen, EKG zu schreiben und so weiter. Und wenn Probleme sind, sich selber auch mal den Puls zu tasten für die Patienten. Gibt ja sehr schöne Blutdruckmessgeräte, die dann auch anzeigen, ob zum Beispiel eine Rhythmusstörung vorliegt oder ob man dann im Prinzip erstmal da weitergehen muss, also zum Facharzt oder zum Hausarzt und dann ein Langzeit-EKG, also Langzeitmessung dann machen muss, um Herzrhythmusstörungen dann zum Beispiel auszuschließen für einen Schlaganfall.
Mhm. Gab es da nicht irgendwann mal auch so einen Test mit dem, was weiß ich, Puls unten am Fußgelenk und dem normalen Puls?
Das ist die Messung. Aber was ich noch ergänzen möchte, wenn jemand denkt, er hat Rhythmusstörungen, es gibt bestimmte Uhren, die haben auch ein EKG schreiben können. Und das ist sogar von der FDA, also von dieser Zulassungsbehörde der Amerikaner, zertifiziert. Zum Beispiel die Apple Watch oder auch verschiedene andere Uhrenhersteller bieten solche Dinge an. Die sind zertifiziert und man kann dann zu Hause sozusagen ein Einkanal-EKG schreiben, was eben auch eine entsprechende Ursache. Und die Uhren werten das teilweise auch mit der App im Handy aus und können dann natürlich dem Hausarzt nochmal Rückschlüsse ziehen. Weil für die Feststellung der Diagnose eines Vorhofflimmers muss man erstmal die Episode aufzeichnen. Und meistens, wenn die Patienten dann, vor allem wenn es ein Paroxys mal, also anfallsartig sind, also kein Dauervorhofflimmern haben, sondern immer anfallsartig, ist es meistens, wenn die Patienten in die Praxis kommen, im EKG gar nicht nachweisbar. Und da ist das natürlich schon eine ganz gute Geschichte. Aber auf was Sie zurückkommen wollen, ist die wahrscheinlich die Arm-Bein-Blutdruckmessung, die bei Durchblutungsstörung angewandt wird, immer erstmal einen Hinweis zu haben, ob eine Durchblutungsstörung vorliegt. Das heißt, man misst den Blutdruck am Arm und am Bein. Und wenn der Blutdruck am Bein niedriger ist als am Arm, dann ist das schon ein Hinweis auf eine mögliche Durchblutungsstörung im Bereich des Beines.
Da braucht man dann allerdings, entweder man macht hintereinander oder man macht es gleichzeitig, mit, wenn man zwei Geräte hat oder...
Nein, es gibt unterschiedliche Messmethoden. Das gibt eine sogenannte oszillografische Messung, die ganz einfach für jeder Hausarzt, jede Praxis oder sowas durchführen kann, um innerhalb von einer Minute an vier verschiedenen Stellen die Extremitäten durch Blutung zu messen. Das sogenannte ABI-Messung nach Boso, das waren die ersten, die es im Prinzip auf den Markt gebracht haben. Das ist also eine gute Screening-Methode, um jetzt durch Blutungsstörungen der Arme und Beine zu detektieren, also aufzudecken. Und dann, wenn das auffällig ist, muss man dann weitergehen. Da muss man dann, wie gesagt, den Angiologen kontaktieren und muss dann die Doppleruntersuchung, wie der Scherwarz-Kohl schon gesagt hat, die Doppleruntersuchung anschließen, weil das nur die alleinige, vorzügliche Methode ist, um Durchblutungsstörung der Arme und Beine dort nachzuweisen. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass es nicht nur Durchblutungsstörungen am Bein gibt, sondern es gibt auch Durchblutungsstörungen am Arm, die dort verschiedenste Negativeinflüsse haben, sodass man auch den Blutdruck immer beidseitig untersuchen sollte, also die Blutdruckmessung am Arm immer beidseitig untersuchen sollte. Das wird häufig zu wenig gemacht und da müssen wir Hand anlegen, um das mehr publik zu machen, dass im Prinzip auch Durchblutungsstörungen am Arm, die dazu führen können, erstmal Durchblutungsstörungen am Arm aufzudetektieren, aber eben auch dann Durchblutungsstörungen im Hirn, Schwindelerscheinungen und ähnliche Sachen dann genauer zu diagnostizieren.
Es gibt eine Volkskrankheit, da leiden die Gefäße besonders, Diabetes. Wie schätzen Sie da die Entwicklung ein, also auch mit allen Folgen für den Körper, zum Beispiel Wundheilungsstörungen an den an den Füßen und müssen diese Patienten besonders gut eingestellt werden und bedürfen eines besonders guten Gefäßmanagements, sage ich jetzt mal.
Ja, unbedingt. Die Diabetes mellitus ist ein hohes Risiko, Gefäßkomplikationen zu bekommen. Und dieses Risiko muss man natürlich im Auge behalten und muss die Leute regelmäßig durchuntersuchen. Wichtig sind Screening-Untersuchungen, also vorzeugliche Untersuchungen, die durchgeführt werden, um Gefäßkomplikationen jetzt aufzudecken, wie Durchblutungsstörungen der Arme und Beine, wie zum Beispiel Schlaganfall, wie zum Beispiel Herzdurchblutungsstörungen, also sogenannter Myokardinfarkt, also Herzinfarkt. Da ist der Diabetes mellitus ganz wichtig, dass man da genauer nachguckt und auch die Leute engmaschig kontrolliert. Es gibt ja auch zum Beispiel jetzt auch von Programmen, die aufgelegt worden sind, um diese Patienten langfristig jetzt in sogenannten Diabetes-Management-Projekt dort zu integrieren, um die Verlaufskontrolle dort durchführen zu können, um dann rechtzeitig Durchblutungsstörungen der einzelnen Entitäten dann nachzuweisen. Mhm. Also das ist eine gute Sache.
Das Wichtigste ist bei solchen Diabetikern, dass man die natürlich regelmäßig screeningmäßig untersucht. Man weiß ja, dass in allen verschiedenen Gefäßregionen der Diabetes halt seine Folgen hinterlassen kann. Das ist ein wesentlicher Risikofaktor, vor allem rauchende Diabetiker noch. Das erhöht das Risiko natürlich für Gefäßveränderungen. Sondern an allen Regionen, was wir bis jetzt noch nicht gesagt haben, es gibt ungefähr 10.000 jährliche Dialysepatienten, die allein durch Diabetes neu hinzukommen. Das ist eben auch ein wesentliches Potenzial, was eben auf die Volkswirtschaft hinzukommt. Ne? Dialysepflichtige Patienten sind natürlich auch nicht einfach zu behandeln. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass sie sich zum Diabetologen begeben, dass der Zucker optimal eingestellt ist. Wir unterscheiden auch Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Typ 2 Diabetes ist eher so der im fortgeschrittenen Alter, der eben auch auf Adipositas und solche Dinge zurückzuführen ist. Und wenn das rechtzeitig diagnostiziert ist, wir haben auch gute Laborwerte, wir haben das HbA1c, wo wir auch Langzeit sehen können, ob die Patienten gut eingestellt sind auf ihre Medikamente, auf die Spritzen, dass wir den wirklich optimal Richtung Normalwerte einstellen können, einfach um die Folgen langfristig zu verhindern, weil je länger der Patient nicht gut eingestellt ist, je höher der Blutzucker auf Dauer ist, umso eher kommt es zu solchen Folgeschäden.
Mhm. Unbehandelt ist Diabetes eine tickende Zeitbombe. Das gilt aber auch für die nächste Erkrankung. Und da schaue ich Sie an, Herr Dr. Kohl, Aneurysmen.
Ja.
Es betrifft viele, gerade im fortgeschrittenen Alter, mehr Männer als Frauen. Ja. Woran merkt man das oder kann man das kontrollieren?
So ganz häufig ist es nicht. Es ist nur in aller Munde, weil es durch die Presse geht und weil es eben auch mit einer dramatischen Komplikation der Aneurysma-Ruptur, also des Einreißens der großen Körperschlagader und dem inneren Verbluten einhergehen kann. Deshalb ist das natürlich auch in den Medien sehr populär, über die Erkrankung zu reden. Aber andere Dinge sind wesentlich häufiger, zum Beispiel ein Herzinfarkt. Ne? Aber um auf Ihre Frage nochmal genau zurückzukommen, eigentlich merkt man das nicht. Also wenn man nicht ein ganz schlanker Patient ist und hat ein großes Aneurysma, was man schon durch die Bauchdecke sieht, ist es eigentlich nicht. Es macht keine Beschwerden. Wenn Beschwerden auftreten, sind meistens schon Komplikationen aufgetreten in der Form eines partiellen Einrisses, also ein kleiner Einriss, der zu einer Einblutung des umgebenden Gewebes führt, was natürlich mit entsprechenden Schmerzen, vor allem Rückenschmerzen und so weiter verbunden ist. Ansonsten ist es auch eine Screening-Untersuchung ab 60, die
65.
Oder 65, die also jeder männliche Patient einmal in seinem Leben von der Kasse bezahlt bekommt. Und die kann eigentlich auch ein Hausarzt durchführen, weil in jeder Hausarztpraxis existiert ein Ultraschallgerät. Und mit dem Ultraschallgerät, da braucht man keine farbkodierte Duplexsonographie, sondern kann eigentlich die Bauchschlagader sehr gut einsehen. Wir kriegen auch häufig Patienten überwiesen von Urologen, die dann sich dort vorgestellt haben. Und dann der Urologe untersucht ja häufig die Nieren und die harnableitenden Wege mit dem Ultraschall und kann dann natürlich das Aneurysma detektieren. Es gibt natürlich strenge Richtlinien, ab wann ein Aneurysma überhaupt behandelt werden muss. Wenn eins festgestellt ist, wir sprechen ab ungefähr 3 cm Durchmesser der Bauchschlagader, ist ein bisschen altersabhängig von einem Aneurysma, vorher von einer Erweiterung. Und therapiepflichtig ist es bei Männern so ab 5,5 cm, bei Frauen ab 5 cm, weil Frauen haben ein erhöhtes Rupturrisiko. Das ist auch so, weil in den Untersuchungen, die zur PAVK und Herzinfarkt und so weiter in den letzten Jahren durchgeführt wurden, waren meistens die Studienteilnehmer immer Männer. Und die Frauen sind so ein bisschen hinten runtergefallen. Und das wird alles so ein bisschen bagatellisiert bei den Frauen. Aber die haben natürlich auch ein gewisses Risiko an Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Natürlich sind die Männer häufiger betroffen, auch jüngere Männer. Frauen sind eher im höheren Alter, so ab 75 ist so meistens für Schlaganfall, Herzinfarkt, auch für die PAVK, so der Altersdurchschnitt. Aber Frauen sind eben auch betroffen. Bis zu den Wechseljahren sind sie ein bisschen geschützt durch die weiblichen Sexualhormone. Danach haben sie ungefähr das gleiche Risiko.
Ja, wichtig, es muss auch unterscheiden zwischen den Aneurysmata von der Ursache her. Es gibt also auch die Möglichkeit, dass man dort einen Erbdefekt hat oder einen Gendefekt. Das heißt, diese Aneurysmata werden genetisch vermittelt und man muss immer dann auch nachgucken, ob in der Familie bestimmte Anlagen sind, um ein Aneurysma zu bekommen oder überhaupt an ein Aneurysma zu erkranken oder zu versterben. Gegenüber der zweiten häufigsten Form, also der zweiten Form, das ist das atherosklerotische Aneurysma. Und wir unterscheiden ja bei der Atherosklerose einmal die sogenannte stenosierende Form, das heißt, wenn die Gefäße sich einengen. Und die zweite Form der Atherosklerose ist die sogenannte dilatierende Form, das heißt, wenn die Gefäße sich ausweiten. Und das muss man, wie gesagt, von den genetischen Erkrankungen, die dort auftreten können, unterscheiden. Und dann, dass die genetischen Erkrankungen treten, häufiger bei ganz jungen Leuten auf, die aber, wie gesagt, auch schon da eine familiäre Belastung haben, wo Eltern, Vater, Mutter und so weiter da schon an Aneurysma verstorben sind in jungen Jahren. Da muss man unbedingt die Leute auch durchuntersuchen. Ja, und von meiner Warte aus ist es schon wichtig, dass man diese Screening-Untersuchung, wie Schewatzko schon gesagt hat, dann auch regelmäßig durchführt, also Männer ab 65 sollten unbedingt dort diese Screening-Untersuchung durchführen an der Bauchschlagader, um eben primär ein Aneurysma auszuschließen. Das besagt aber nicht, dass es in 10 Jahren dann kein Aneurysma sich entwickelt. Also man sollte von meiner Warte aus das häufiger kontrollieren. Das Problem ist momentan die Finanzierung, dass eben solche wichtigen Untersuchungen wie Aneurysma oder zum Beispiel auch die Untersuchung der Halsschlagadern eben keine routinemäßige Untersuchung sind. Die sollten im Prinzip in die Möglichkeit aufgenommen werden, dass man eben dann auch rechtzeitig diese Durchblutungsstörung dann erkennt.
Vielleicht gibt es aber auch wahrscheinlich so wenige Ärzte, die das dann auch machen können, wenn jeder sich einmal oder zweimal im Jahr kontrollieren lassen möchte.
Wie gesagt, jeder gute Hausarzt hat ein Ultraschallgerät, sodass diese Aneurysmen der Bauchschlagader vor allen Dingen, es muss ja keine speziellen sein, ja, okay, also, dass die eigentlich auch vom Hausarzt detektiert werden können. Ja. Ich denke, das überfordert auch die Hausärzte nicht, den Ultraschall durchzuführen. Die Frage ist immer die Finanzierung, inwieweit das von den Kassen dann bezahlt wird. Aber wenn ein Ultraschall, aus welchen Gründen auch immer, häufiger haben die Patienten Bauchprobleme, ja, mit der Galle oder irgendwas, dann bekommen sie einen Ultraschall und dann kann man das natürlich mit einstellen. Ja. Das ist einfach ein Schwenk auf die Seite und dann kann man die Bauchschlagader eigentlich ganz gut darstellen. Okay. Ja, das ist also schon wichtig. Aber Bauchaortenaneurysma ist ja die häufigste Entität oder die häufigste Lokalisation, also meistens unterhalb der Abgänge der Nierenarterien. Die nächsthäufige ist dann das Aneurysma der Knie. Arterien, der Arteria poplitea. Ja, und deshalb muss man, wenn man ein Aneurysma detektiert hat, muss man auch nach den anderen Gefäßregionen schauen. Okay. Also es gehört auch immer dazu, zum Beispiel, wenn ein Patient einen Herzinfarkt hatte, dass man sich die anderen Gefäßregionen mit anschaut. Also die Beine oder auch die Halsschlagader. Ich sage immer wieder, ein Patient, der eine Schaufensterkrankheit hat, das heißt also keine Ruheschmerzen, aber sozusagen Veränderung der Durchblutung der Beine, hat die gleiche Prognose wie ein Brustkrebs der Frau bei der Erstdiagnose. Okay. auch wenn das keine bösartige Erkrankung ist, hat es doch eine eingeschränkte Lebenserwartung, wenn man das nicht entsprechend behandelt. Ja. Die sterben natürlich nicht an ihren Durchblutungsstörungen, selbst wenn sie amputiert sind, sondern am Herzinfarkt oder am Schlaganfall. Mhm. Und deshalb gehört es dazu, dass man alle Gefäßregionen, die mit dem Ultraschall zugänglich sind, dann natürlich auch mit untersucht.
Ja, generell checkhaft gepflegt zu sein, also sich regelmäßig vom Hausarzt kontrollieren zu lassen. Sie haben es vorhin auch schon gesagt, nicht rauchen, gesund ernähren, viel Bewegung. Es weiß ja inzwischen jeder, was er für ein gesundes Leben machen kann oder was man unter gesunder Lebensweise versteht. Gibt es vielleicht doch bestimmte Lebensmittel oder bestimmte Sportarten, bestimmte Getränke? Und vielleicht ist es ja auch der Stützstrumpf, die für ein besonders angenehmes, langes Leben sorgen.
Ja, es gibt natürlich, gesunde Ernährung hatten wir schon angesprochen. Dazu gehört, dass der Mensch natürlich sich vitaminreich, Obst und Gemüse und so weiter, wenig Fleisch, wenig Fett und so weiter zu sich nehmen soll, auf sein Körpergewicht achten muss, regelmäßige sportliche Aktivität gehört dazu. Dort vordergründig sind die Ausdauersportarten, die dort unser Leben verlängern können, wirklich mit gesicherten Daten. Und diese Ausdauersportarten wie Fahrradfahren, Schwimmen, Joggen, spazieren gehen und so weiter, bis ins hohe Lebensalter ist das eminent wichtig, dass wir unsere Gefäße auf Vordermann bringen, also auch die Gefäße dann auch im Alter trainieren können. Eine gesunde Lebensweise gehört natürlich auch dazu, dass man sich dementsprechend also Getränke dahingehend auswählt, dass sie nicht zu viel Zucker enthalten, ganz wichtig. Also diese ganzen zuckerhaltigen, Getränke sind also schon Gift für die Gefäße, für Diabetes mellitus, für Übergewicht zum Beispiel. Dann auch, da sollte man Alkohol meiden. In kleinen Mengen ist es vielleicht nicht
schön ganz gefäßerweiternd, oder? Zumindest ein bisschen.
Ein bisschen Gefäßerweiterung gehört sicherlich dazu. In geringen Mengen ist es also nicht gefährlich, aber was in geringen Mengen, wenn die Routine dazu führt, dass man dann schon an die toxische Dosis kommt. Und die toxische Dosis ist nicht viel. Bei Männern ist das 40 Gramm Alkohol am Tag, bei Frauen sind es 25 bis 30 Gramm Alkohol am Tag, die man dort im Prinzip als toxisch schon zu werden hat.
Bei der Bewegung ist die Regelmäßigkeit das Entscheidende, ne? Also 3 bis 4 Mal wäre schon gut. Und da ist es auch je länger, aber weniger hart. Also man soll nicht intensiv, das bewirkt eher das Gegenteil, sondern eher, dass man sagt, okay, eine Stunde lieber walken, als eine halbe Stunde richtig streng Marathon versuchen zu trainieren. Und bei der Ernährung ist es wichtig, Vollkornprodukte, Obst und Gemüse, wobei es heißt, ja, Gemüse hält das, was Obst verspricht. Wir haben bei der Obst immer viele Fruchtzucker drin, ja, die natürlich auch vor allem für Diabetiker schlecht sind. Ganz wichtig ist immer Nüsse. Man sagt immer, die haben so viel Cholesterin. Das ist alles nicht richtig. Die haben eher Omega-3-Fettsäuren. Das sind die
guten. Sind die guten, länger, genau.
Die
guten.
Und die Omega-6-Fettsäuren sind eher die schlechten, sodass man auch bei der Auswahl der Öle, der Speiseöle mal gucken sollte. Also weniger Sonnenblumenöl, dafür eher so ein bisschen Rapslein oder Walnussöl. Olivenöl wird auch wieder diskutiert. Dann sollte auf jeden Fall die Öle kaltgepresst sein und so weiter. Das sind so Dinge, die man beachten muss, dann möglichst wenig rotes Fleisch, auch Schweinefleisch ist nicht günstig, wenn dann eher so ein bisschen Hühnchen, Pute, sowas in der Richtung, also Richtung mediterrane, ja. Kost, salzarm ist ganz wichtig bei Patienten mit Bluthochdruck, also eine salzarme Kost, das ist ja heute auch in den Industrieländern eher nicht, jede Fertigpizza, die hat so viel Salz und auch so viel Kohlenhydrate, dass es eher ungünstig ist, ja. Und neben den Ausdauersportarten hat sich aber auch in Studien gezeigt, dass es auch im Alter wichtig ist, auch ein bisschen Krafttraining zu machen.
Wollte ich eben fragen, so ein bisschen pumpen?
Genau, also natürlich, ja, man kann natürlich ins Fitnessstudio gehen, aber man muss natürlich nicht 100 Kilo, dann es reichen ja auch kleinere Gewichte und ein bisschen Frauenliegestütze, wie meine Tochter immer sagt, die Knie auf dem Boden und dann, ja. Das sind auch schon Dinge, die eigentlich dazugehören. Also beides ausgewogen, sicherlich Ausdauer ist besser für die Gefäße, aber Krafttraining zeigt auch eine positive Wirkung, was die Lebenszeit betrifft und das lange Gesundbleiben.
Genau. Stützstrümpfe hatten wir noch?
Stützschrumpf ist eine Frage bei Venenerkrankung, also bei einer Krampfaderleiden oder bei einer Thrombose, die stattgehabt war, oder dann Lungenembolien, dann ist es auf alle Fälle sag mal, sinnvoll, Thrombosestümpfe nach Anordnung des Arztes zu tragen, je nachdem, wie der Gefäßstatus im venösen Bereich aussieht. Es fürs Alter, fürs Leben bringen Thrombosestümpfe meistens nicht so viel, aber gerade bei dem sogenannten chronisch-venösen Insuffizienz, also bei der Langzeitschädigung des Venensystems, kommt es eben häufig zu offenen Beinen. Und die offenen Beine sind natürlich dahingehend zu verhindern, indem man dort seine Thrombosestrümpfe oder Krampfaderstrümpfe regelmäßig trägt, um das zu verhindern.
Mhm. Jetzt auch letzte Frage. Also offene Beine, generell Gefäße. Braucht man da, gerade wenn man jung in dieser Disziplin ist, nicht auch starke Nerven? Also was ich schon allein als Recherche, was ich da so gesehen habe, was es alles für verschiedene Stadien auch gibt, das hat Sie ja offensichtlich nicht abgeschreckt.
Ja, natürlich, wenn man chirurgisch tätig ist, dann ist man natürlich auch mit den negativen Dingen, die Krankheiten mit sich bringen, auch beschäftigt, sodass der Chirurg da nicht ganz so abgeneigt ist, auch mit den Dingen umzugehen. Ne? Also wir sind ganz andere Sachen gewöhnt. Aber das ist manchmal schon, ja, nicht alltäglich, was man da zu sehen bekommt. Aber ich bin jetzt über 30 Jahre im Geschäft. Also mich kann so schnell in der Hinsicht nichts mehr erschüttern. Ja.
Sie auch nicht, Herr Dr. Weiß.
Also für uns ist es sehr für die Zukunft also immer gut zu sehen, wenn die Patienten sich dann regelmäßig zur Kontrolluntersuchung vorstellen. Und das zeigt sich dann, dass im Prinzip die medizinischen Maßnahmen, die wir ergriffen haben, dazu geführt haben, dass die Patienten auf alle Fälle älter werden. Wie gesagt, also meine ältesten Patienten sind über 100 und die eine Patientin kommt auch noch alleine mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier von Weimar aus hierher gefahren, um im Prinzip sich jährlich meinen Untersuchungsprozeduren da ergehen zu lassen. Und wenn man da regelmäßig, auch wie Herr Schewarz-Kohl sagt, regelmäßig dort gymnastische Übungen macht oder sich aktiv betätigt und Spaziergänge macht. Es muss nicht immer so die hochleistungssportmäßige Geschiene sein, sondern es muss einfach sein, dass man sich wohlfühlt, dass man regelmäßig seine körperliche Aktivität führt und dass man sich, wie gesagt, auch gesund ernährt. Und das ist kein Problem, 100 zu werden. Und wenn ich jetzt sehe, die letzten 30 Jahre, wie ich jetzt hier in der Klinik bin, hat sich vor 30 Jahren haben sich die Lebensumstände der Patienten deutlich gebessert und die Leute werden älter und das ist auch schön und die werden auch gut älter. Das ist also wichtig zu wissen und wir haben, denke schon, einen wichtigen Beitrag dran, dass die Leute auch dieses hohe Lebensalter erreichen.
Mhm. Die Medizin ist nicht ganz unschuldig an der Tatsache, dass die Leute heute sind.
Das glaube ich auch. Ja, dann sage ich ganz, ganz herzlich Dankeschön, Herr Dr. Weiß, Herr Dr. Kohl, für dieses interessante Gespräch und allen Zuhörern wünschen wir, ja, bleiben Sie schön elastisch, passen Sie auf Ihre Gefäße auf. Auf ein gutes Jahr 2024. Bis bald.
Bis bald.